Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Sonntagmittag, sagt das Logbuch, der 29.12.30 Uhr, sitzen wir sonntags, weil Frank gestern Termine hatte. Ich hatte hier aber auch gut zu tun, hier war gut was los in der Garage. Und jetzt nehmen wir für euch heute mal sonntagsmittags auf.
Auch wenn Hamid sagt, dass der Oldtimermarkt tot ist.
Yes. Wer?
Ja, genau.
Der Oldtimermarkt ist tot und es ist die Zukunft der nur noch Restomods wie in Singapur.
Ja, genau.
Ey, ich habe das...
Ich habe das auch.
Du hörst dir das an und du bist ja sprachlos bei so viel Bescheuerter. Also ich meine, der hätte ja gar keine Ahnung.
Nee, aber eine starke Meinung.
Ja, aber das ist ja vollkommener Bullshit. Was wollte er damit? Ups, hier läuft Wasser aus. Was wollte er damit erreichen? Wollte er irgendwie Importeur für Singapur-Porsche werden oder?
Ja, gut. Das Doofe ist natürlich immer. Man sieht bei so einem Reel dann teilweise, wenn man sich nicht das ganze Interview anguckt, ja immer nur einen Ausschnitt. Manchmal ist das natürlich ein bisschen blöd, weil das so aus dem Kontext gerissen ist. Und man muss ja dazu sagen, per Definition Oldtimer, da bewegt sich natürlich schon was. Also gerade so die wirklich alten Fahrzeuge, da gibt es ein paar, wie sagt man so schön, Blue Chips bei Aktien, die sicherlich immer viel Geld wert sein werden, wie ein Flügeltürer und auch andere Highlights. Aber es gibt auch nach wie vor Fahrzeuge, die weiterhin teuer sind, also auf einem hohen Preisniveau. Ja, die werden vielleicht auch mal günstiger in einer Schwankung, wie zum Beispiel auch Pagoden wieder günstiger geworden sind. Aber gute Autos, also gute Pagoden und auch, keine Ahnung, gute Jaguar E-Type, die kosten richtig Geld. So.
Und was, also,
da finde ich auch so eine Schwankung nicht.
Es gibt natürlich Schwankungen.
Genau.
Ich habe ein Lieblingsbeispiel, gerade ist der 107er.
Mhm, genau.
Weil der 107er Markt irgendwie gefühlt so platt ist. Und ich sage mal, Leute, ganz ruhig bleiben, ein Top 107er wird seinen Wert halten.
Ja, definitiv.
Den kauft zwar jetzt gerade vielleicht keiner für einen Top-Preis, hätten wir ein bisschen die Füße stillen und in 5 Jahren, das ist wie auch mit Farbkombinationen und so. Plötzlich stellst du dich ein Auto hin, was vor 5 Jahren keiner haben wollte und alle schreien, hurra, hurra, die Farbe ist so toll, weißt du? Das gibt ja immer so. Und was man nicht vergessen darf, Oldtimer oder der Markt klassischer Liebhaberfahrzeuge hat sich oder ist rasend schnell im Stechschritt in die 90er Jahre unterwegs. Wir sind jetzt bei 1995 im Markenzeichen.
Genau.
Und da ich übertreibe es komplett. Hm. Ich stelle jetzt schon 2016 eine Audi S8 hinterbohren.
Ja, wir haben das ja auch schon kurz angeteasert. Ich muss gestehen, ich habe mir meine Meinung über das Auto auch noch nicht gemacht. Ich muss den mal sehen, weil eigentlich verkörpert er das, was du immer als so dieses, ich sag mal, aggressive, schwarz, dunkel, böse.
Ja, er ist leider schwarz, aber aggressiv ist er gar nicht. Der ist auch nicht aggressiv gezeichnet. Sondern das ist die letzte Bastion einer klassisch gezeichneten Limousine noch. Da hört es auch bei Audi auch qualitätsmäßig, da ist Feierabend. Also das ist... Ich bin immer noch sprachlos von der Qualität im Innenraum bei dem Auto. Das ist so krank.
Also ich bin wirklich sehr gespannt drauf. Ich werde ihn mir im Detail angucken und dann kann ich auch hier im Podcast noch mal ein bisschen mehr darüber erzählen. Mit dem Auto habe ich mich nie so richtig tiefgehend beschäftigt.
Ich mich auch gar nicht. Man schreibt mich an und sagt, willst du so ein Audi S8 handeln? Ich so, boah, weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Dann habe ich mich mit dem Auto beschäftigt, mit dem speziellen Auto. Dann habe ich es mir angeguckt. Dann musste ich feststellen, dass er nach 130.000 Kilometern noch komplett im Erstlack ist, obwohl er 305 fährt oder könnte. Mhm. Ist er wahrscheinlich nie gefahren worden. Und die Service-Historie ist so krank. Die haben selbst, jeder Reifenwechsel ist dokumentiert, aber das ist auch das Felgen auf und runter nimmt. Das ist nur bei Audi passiert. Es sind nur Audi-Rechnungen dabei. Das ist so richtig, das geht gar nicht mehr. Auch in dem Fall, auch wenn du die Pflegehistorie siehst, mehr kannst du gar nicht machen.
Ja, cool.
Punkt, aus Ende.
Ja, so. Wir schauen uns das an, wenn das Auto
und
da ist.
Der kommt morgen, ich finde es total geil. Ich meine, war natürlich, also ganz krass, ich habe den gepostet und der Post ist in 2 Tagen irgendwie auf Facebook 80.000 Mal angeklickt worden und sind ja irgendwie 1200 Likes oder sowas und dann auch riesig viele Kommentare. Ich habe mir auch rausgenommen, wieder einige zu löschen, die mir dann auch zu, ja, weißt du, solche Kommentare wie fehlt dir nur noch der Drehspieß im Kofferraum und so, der Döner-Drehspieß im Kofferraum, das lösche ich. Das hat da nichts zu suchen auf meiner Seite. Und Leute, nochmal, ganz ernsthaft, ich lösche oft Kommentare, weil ich bin Autohändler und verkaufe Autos. Das ist kein Forum. Weißt du, meine Seite ist kein Forum, wo man irgendwie diskutiert, ob einem eine Farbe gefällt oder nicht. Das interessiert mich nicht.
Kleiner Recap zur letzten Folge. Also es gab ja dazu auch ein, zwei Kommentare, auch bei Spotify. Vielen Dank für die ganz, ganz vielen Kommentare jetzt bei Spotify. Ich habe sie alle gelesen und eben auch zum größten Teil darauf geantwortet.
Und, kann ich die auch lesen?
Ja, natürlich kannst du die lesen. Du brauchst nur auf die Folge gehen. Okay. Der ein oder andere hat eben auch das Thema angesprochen. Ja, ist halt schwierig, weil herzlich willkommen im Social Media. Da können die Menschen natürlich posten, was sie wollen. Aber du kannst natürlich gleichzeitig, wenn es die Funktion gibt, kannst du auch löschen, was du willst. Und ich muss gestehen, solche Kommentare wie mit dem Drehspieß und so, man muss sich das echt kneifen, so ein Thema, weil das ist dann auch, es geht halt dann auch in eine Richtung, bei der man dann auch wieder alle über einen Kamm schert, was mit Sicherheit ja auch nicht in unserem Podcast vorkommen sollte. Ich will ein paar Sachen nochmal klarstellen. Das eine ist, wir haben letzte Woche ja kurz über den G580 gesprochen und da kam die Frage auch als Spotify-Frage auf. Ich habe nicht klar gesagt, warum sich dieses Auto nicht verkauft. Also jetzt sage ich mal meine Meinung dazu, warum sich dieses Auto nicht verkauft, warum sich ein G580, ein vollelektrisches G-Modell, nicht so gut verkauft. Zum einen liegt das natürlich in allererster Linie daran, dass er eine wahnsinnig harte Konkurrenz hat mit den Benzinern. Denn die Benziner haben, und das ist eben der Grund, warum viele auch ein G-Modell fahren, das Auto hat halt einen sehr, sehr guten Wiederverkaufswert. Das heißt, die halten unheimlich lange, sehr, sehr lange ihren Preis, werden teilweise überpreis gehandelt. Und das ist ja ein Grund für viele, so ein Auto zu fahren. Das ist auch ein Grund für viele, warum man sich dann doch immer wieder einen neuen Porsche kauft, weil so richtig viel Geld macht man damit eben nicht kaputt. Das ist nicht wie bei anderen Autos, die irgendwie nach einem, keine Ahnung, nach 3 Jahren weniger als die Hälfte wert sind. Und dieser Vorteil, da weiß man nicht, ob der G580 voll elektrisch den auch haben wird. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich auch nicht in der Art und Weise wie die Benziner. Trotzdem bin ich der Meinung, dass es ein wahnsinnig gutes Auto ist und für die meisten, und das ist halt das Traurige, für die meisten, die sich ein G-Modell kaufen und es so wie hier im Hamburger Nahbereich nutzen, wäre das eigentlich die bessere Lösung, weil das Auto kann alles gut. Und ja, mal gucken, ob sich das doch noch etabliert oder ob es am Ende vielleicht der Wahnsinnsklassiker wird, weil es davon nur, weiß ich nicht, ein paar hundert Stück auf die Straße geschafft haben. Man sieht wirklich keine. Also ist wirklich super, super selten. Ich bin ein riesen Fan davon und kann nur jedem sagen, der auch nur halbwegs Interesse daran hat, das Auto ist super cool, macht super Spaß und gibt einem absolut 100% das G-Modell und auch G-Klasse Fahrfeeling. Das dazu. Ja, ich bin gespannt, Jens. Wir haben heute so ein paar Themen. Du hast ein tolles Auto hier bekommen, bei dem ich...
Ja? Eine Sache, bevor wir es vergessen. Ja. Nächste Woche gibt es keinen Podcast, weil wir beim PS-Speicher sind. Wir sind eingeladen zu einer Rallye. Das heißt, Meet and Greet, wer uns live treffen will, trifft uns da.
Ja, wir freuen uns schon sehr. Ich hoffe, das wird wieder schönes Wetter, so wie beim letzten Mal, da sind wir geschmolzen.
Nee, diesmal wird es, glaube ich, habe schon geguckt, wird so ein bisschen so 23, 22 Grad.
Ja, perfekt.
Ich weiß ja gar nicht, was für ein Auto.
Ist egal, 22, 23 Grad ist genau
richtig.
Hast
du was ausgesucht?
Nein.
Ja, der PS-Speicher stellt sogar ein Auto zur Verfügung, das wird lustig, freue mich.
Ja, ich freue mich auch sehr drauf. Also das ist halt auch mal unser Highlight im Jahr.
Ach, und dann nochmal, der Hadi ist zum zweiten Mal Großvater geworden. Herzlichen Glückwunsch nochmal, Hadi, an dieser Stelle. Deshalb war der hier so ganz kurz angebunden und hat dann auch sein... In der Aufregung, er war kurz gestern hier, weil er mal an die frische Luft musste und hat in der Aufregung auch sein neues ADAC-Straßenwachtmodell hier stehen gelassen. Was für ihn, also Hadi, hol das mal ab hier, ne? Nur nächste Woche nicht, so bin ich da.
Sehr gut.
Ja, dann ich habe diese Woche Servicewüsten erlebt wieder mal.
Hast du?
Ja, Plus und Minus. Kennst du den Schlüsseldienst Reser am Schulterblatt?
Nee, noch nicht.
Ja, da bin ich eigentlich immer hingegangen und habe auch immer Leute hingeschickt, um Autoschlüssel nachzumachen, weil die echt viele alte Rohlinge haben.
Ah, okay. Und gibt's den noch?
Ja, den gibt's noch, ja. Und die sind auch UPS-Servicepunkt. Kannst ein UPS-Paket abholen.
Naja, gut, das kannst du ja alles, vergiss es, erzähl nicht noch Paket, noch nee, nie noch mehr Paket.
Nee, pass mal auf, so wie du, ich bin immer so, ich verstehe die Welt auch manchmal nicht. Oder? UPS schreibt mir, ich kann da mein Paket abholen. Ich latsche also zum Schulterblatt hoch und gebe die Nummer an und so und dann haben die wie so ein Handy, wo die das scannen und da geht die Maske auf und da sollte es einen Sicherheitscode geben, wenn man das Paket abholt. Keine Ahnung, in meiner Mail nirgendwo stand sowas, ja. Und der Versender hatte mir das auch nicht mitgeteilt so. Und den gab es aber tatsächlich hinterher. Das aber, dann stehe ich da und dann, ja, erstmal kommen dann zwei Mitarbeiter, einer nach dem anderen. Und, ja, wissen wir jetzt auch nicht, was ist das denn? Und dann sagt die Mitarbeiterin, ja, keine Ahnung. Und dann habe ich hier nochmal meine Mail, also von UPS auch in dem, hier im Programm das gezeigt. Steht auch nichts vom Sicherheitscode. Schon nur können sie da abholen, ne? Dann hat sie irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 eingetippt. Ah ja, gib mir das Paket, dann will ich rausgehen. Dann sagt sie, ja, nee, geht doch nicht. Das wäre ja falsch. Sie können das so nicht rausgeben. Ich so, ja, beginnt eine Diskussion. Ich sage, gucken Sie mal, auf dem Paket steht mein Name drauf, meine Adresse, hier ist mein Ausweis. In der UPS-Nachricht steht auch alles drin, die Sendungsnummer. Jetzt gibt es irgendwie einen Code, den kein Mensch kennt. Das interessiert mich doch jetzt gar nicht. Und dann steht da einer der Mitarbeiter, man ist ja nicht mit jedem befreundet oder so, und sagt so ganz rotzpatzig, ey, jetzt nerv hier nicht rum, das ist doch dein Problem. Genau.
Zack, geht das Messer in der Tasche auf.
Ich so, ey, warte mal, du stehst da, das ist ein UPS-Service-Punkt. Die kriegen ja Geld dafür, dass sie diese Pakete da auch verdatteln. Anstatt dass da dann einer sagt, ey, warte, ich rufe mal bei UPS jetzt an, es gibt ja irgendwie eine Lösung dazu, ist das die Aussage? Ey, bist du vollkommen sprachlos?
Ja, ich weiß nicht.
Das endet ja so. Ich hab tatsächlich mein Paket nicht gekriegt, konnte da rausgehen.
Mhm. Das ist ja klasse, wirklich?
Ja, da war ich wirklich.
Ach so.
Mhm. Und dann bis hinterher habe ich dann eine Stunde mit irgendwelchen Hotlines telefoniert und dann gibt dir der Versender zwei Nummern und sagt, ja, irgendwie eine von denen müsste funktionieren. Dann rennst du da irgendwie 3 Stunden später oder nachmittags wieder hin, hat dann auch funktioniert und dann habe ich es mitgekriegt.
Weißt du,
Weißt du, du stehst dann da und es geht ja auch, gibt auch ein ganz, also jetzt am gleichen Tag eine andere Geschichte. Das war Montag.
Ja, warte, ja? Bevor du sie erzählst, also mich erinnert das so ein bisschen so an Falling Down. Du stehst da und eigentlich musstest du rausgehen, wieder reinkommen, den kompletten Laden auseinandernehmen, sodass das von der Kamera auch gefilmt wird. Und alle fragen sich, was ist denn da passiert? Weißt du?
Nee, ich stell mir gerade vor,
ich, so wie, also bei uns ist immer so, wenn wir irgendwie ein Paket abholen, meistens ist es für meine Frau und meistens steht meine Frau da. Und jetzt stelle ich mir vor, irgendeiner, und ich würde einfach im Laden stehen, würde das nur mitkriegen, dass jemand das zu meiner Frau sagt. Ich weiß nicht.
Nee, also, nein, ich hab den auch angeguckt, habe gesagt, ey, ganz ernsthaft, das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Das ist die Aussage, das ist jetzt dein Problem. Ja, hätten Sie ja nichts mit zu tun, wäre jetzt mein Problem. Ich war vollkommen sprachlos, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte.
Ein
Drecksladen, also nochmal Leute, früher habe ich da jeden hingeschickt, um auch Schlüssel nachzumachen, nie wieder. Ey, nie wieder. Ganz ernsthaft? Was soll Frechheit. Das denn?
Frechheit.
Und eine andere Erfahrung mit Volvo. Der Volvo V70 hier ist ja ganz blöd. Ist ein deutsches Auto, was als junger Gebrauchter von Volvo Deutschland nach Schweden verkauft worden ist.
Mhm.
Und in Schweden ist es tatsächlich so, dass von dieser, gibt es so eine Agentur, Bill Auto, blablabla, wenn die Autos importiert werden, dann da angemeldet werden, werden die deutschen Papiere vernichtet, die sind weg.
Mhm.
Hat aber auch keiner von eine Kopie gemacht, gibt es nicht mehr.
Mhm.
Es gibt allerdings die Originalgarantiekarte, Scheckheft, Bordmappe und so weiter, so, aber keine Unterlagen. Also normalerweise musst du Paragraph 21 Vollabnahme machen. Ja, wir brauchen ein Datenblatt dafür, ja. Und mit Alex diskutiert, ja, müssen wir irgendwie ein Datenblatt besorgen. Ne?
Mhm.
Dann habe ich Gunnar angeschrieben, sagt, du kannst du mir bei Volvo vielleicht kürzerer Weg, also Gunnar ist ja bei Autonova, also ist ja. Im Endeffekt ist ja eine offizielle Volvo-Niederlassung. Kannst du mal bitte da anfragen? Und dann habe ich denen die Kopie von der Garantiekarte geschickt. Da stehen ja alle ursprünglichen Daten drauf. Weißt du, was ich gekriegt habe von Volvo?
Mhm.
also von B&E Autonova dann, ganz nettes Anschreiben, innerhalb von 2 Tagen wohlgemerkt, komplett nettes Anschreiben von Volvo Deutschland. Und weil die noch nie also weil es das noch nicht gab, das macht man nur einmal für ein Fahrzeug, wurde hier nie angefordert, eine EWG-Typen. Genehmigung.
Genau. So COC-Papiere quasi.
Nee, ja, ein Vorgänger von COC. Das Coole ist, jetzt brauchst du keine Vollabnahme machen.
Nee, natürlich nicht.
Das musst du auch ganz normal TÜV machen.
Ja, natürlich nicht. Ja, nee, klar. Ja,
das ist ja cool.
Ja, nee, und die Frage ist, was hat das gekostet?
Gar nichts.
Ah, okay. Ja,
das ist natürlich
weil das wäre nämlich meine Frage gewesen, weil ich weiß, wie viel wir mittlerweile dafür nehmen. Das ist
200
schon
Euro.
Ja, auf jeden Fall viel Geld. Ich habe es nicht im Kopf, aber es weiß ist auf jeden Fall so, dass alle
hier
sagen,
hier ist das bei Fahrzeugen vor, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, vor Baujahr 2004 ist die Erstausstellung dieser Papiere gratis. Mit Anschreiben und alles im Original innerhalb von 2 Tagen.
Ja, cool.
Und das ist Service andersrum. Danke Volvo Deutschland.
Ja.
Ne?
Ja.
Also diese Rese-Mitarbeiter sollten vielleicht mal bei Volvo anrufen und ein Seminar mitmachen.
Ja, aber du hast mit dem Paketdienst, witzige Geschichte von letzter Woche von meiner Frau, bei uns ab und zu kommt bei uns dann so der Hinweis, bitte holen Sie Ihr Paket in der Station ab. Und du denkst, ey, hier ist immer jemand zu Hause gewesen.
Ja, kenne ich.
Also pass auf, die kommen gar nicht. So. Ja. Dann fährst du dahin, sagst ja, hier soll ein Paket für mich liegen. Ja, aha, okay, welche Straße denn? Ja, Lehmkoppel. Oh, das habe ich ja noch nie gehört. Und meine Frau so, ja, ihr Fahrer wohl auch nicht.
Ja,
genau. Was soll das? Erkennen die Straße nicht und geben das dann immer im Paketshop, aber man kann Bock dahin zu fahren.
Das habe ich schon gehabt hier mit einem Paket von einem Paketdienst. Kriegst über die App eine Nachricht, bist nicht zu Hause gewesen. Und das Beste ist, 5 Minuten später schon kannst du es da und da abholen.
Ja, genau. Ja.
Da habe ich mich gefragt, hat der sich dahin gebeamt von unserer Haustür aus?
Hat er.
Oder wie ist
er
das Paket so schnell dahin gekommen?
Ja, hat sich hingebeamt.
Nee, der ist direkt dahin gefahren, hat seine Scheiße ausgeladen und ist nach Hause gefahren und so. Ne? Hat den Pitz in die Sonne gehalten.
Apropos Pitz in die Sonne gehalten. Letzte Woche, ich habe ja gesagt, ich bin ja im Moment in so einem Flow, alles, was irgendwie so anliegt bei meinen Autos, jetzt zu machen und selber zu machen, wenn es geht. So. Also habe ich letzte Woche.
Das war jetzt die Einschränkung, wenn es geht oder was?
Ja, wenn ich das selber irgendwie.
Oder wenn das Auto
überhaupt
noch fahrbereit ist, meinst du?
Nee, ja, genau. Nee, pass auf. Dann habe ich am Sonntag, war ja hier so nur Bullenhitze, also so richtig schwüldrückend, mega heiß. Bin ich morgens um 10 Uhr rausgegangen, habe bei meinem SEC, dann wollte ich die Bulleneier hinten wechseln, also die Federspeicher quasi.
Bulleneier in der Bullenhitze wechseln.
Ja, sozusagen, ja. Genau. So, und dann habe ich so überlegt, habe ich jetzt irgendwie so richtig auch noch nicht gemacht. Eigentlich brauchst du eine Hebebühne, weil du das Rad entlasten sollst, ja. Da habe ich gedacht, komm, das kriegst du auch anders entlastet. Schön den Wagenheber genommen, der auch noch nagelneu, fast unbenutzt im Kofferraum liegt, inklusive übrigens komplettem Werkzeug und Originalreserverad mit Originalersatzrad. Also Reifen, noch der Original. So, dann habe ich ihn hochgekurbelt. Das geht ja bei diesen Drehkurbelwagenhebern ja wirklich perfekt. Und dann habe ich ihn, wie man es nicht machen soll, ne? Achtung, Disclaimer hätte ich fast gesagt, auf Steine gestellt hinten. Und hab mich dann drunter gelegt. Ich sah nachher aus wie eine Sau. Empfehlung ist ja aber sowas, dass du einen sogenannten offenen Ringschlüssel hast, weil du ja über die Leitung rüber musst, um die zu lösen. Und damit du nicht mit einem normalen offenen Maulschlüssel dabei gehst und vielleicht damit unter Umständen die Mutter kaputt machst, das was natürlich bei so einer gebürtelten Leitung total nervig wäre. Ich hatte das leider nicht, aber es ging alles auch so. Also die Leitungen und alles an dem Auto, dadurch, dass der eben kein Rost und nicht diese typischen, ich sag mal, 35 Jahre Deutschlandspuren hat, ging das alles sehr, sehr gut. Und ich habe es tatsächlich geschafft, auf beiden Seiten die Dinger zu wechseln, habe irgendwie 3 Stunden gebraucht. Unterm Auto liegend auch nicht ganz so komfortabel, ehrlich gesagt. Und schon gar nicht bei irgendwie 35 Grad. Aber, und das ist eben so dieser Punkt, ne? Wenn du guckst dir ein paar Tutorial-Videos an, es gibt eine Seite, die ist wirklich der absolute Traum, was das Thema 126er angeht. Es gibt eine sogenannte W126-Wiki. Und da steht wirklich, also gefühlt, alles und noch mehr drin. Also alles, was kaputt gehen kann oder was jemals kaputt gegangen ist, ist da beschrieben, wie man es repariert, was man benötigt. Also aber auf eine Art und Weise, Jens, wo du wirklich sagst, krass, das ist wirklich wie so Wikipedia perfekt aufgebaut. Mega gut. Hat richtig Spaß gemacht. Naja, und dann gestern hatte ich ja gesagt, ich habe was vor, waren wir ein bisschen im Auto unterwegs und meine Tochter hat mir ein Spiel vorgeschlagen und sagte, lass uns mal Autoregenbogen spielen. Kennst du das?
Nee.
Siehste, alle Regenbogenfarben muss man finden, also alle Farben, die im Regenbogen vorkommen, muss man dann Autofarben finden. Welche beiden Farben bleiben immer übrig? Orange und Lila.
Ja?
Ja, das gehört dazu irgendwie, ne? Orange und Lila. Und das schließt so ein bisschen den Kreis, deshalb musste ich lachen, als du gestern gepostet hast, dass du hier so einen mega geilen gelben Alpha bekommen hast.
Ja, die Farbe ist Giallo Sinestra, Ginstergelb.
Oh.
Das ist wirklich knallgelb. Also knalliger geht's gar nicht.
Schönste Gelb aus meiner Sicht. Sieht, finde ich, geht fast in die Richtung von dem Ferrari-Gelb, aber das täuscht
ja,
wahrscheinlich, wenn man die jemanden
ich finde stellt. Auch, ich bin mir nicht sicher, ob es nicht das gleiche Gelb ist, wie die Fiat Parkette dann hatte.
Ja.
Könnte auch sein. Aber ist ein Knallgelb und es ist der Spider 2 Liter, der klassische Spider 4 sozusagen. Der klassische Spider in letzter Variante, 2 Liter Cut. Und der in Gelb gab es hier nur 93. Also im letzten Baujahr war nochmal so ein Fresh-Ding.
Ich finde, der sieht in Gelb so gut aus.
Ja,
und ich mag auch gelbe Autos, weil wenn du das gestern, also war wirklich spannend, wenn du dich wirklich nur mit dem Thema Farben auseinandersetzt, während du fährst, ne, dann merkst du eben, dass es ist ja eh alles erstmal grau und schwarz. Und jede Farbe sticht total hervor. Ne?
Hellschwarz, dunkelschwarz.
Ja, genau, genau. Und wenn du dann mit einem gelben Auto, wirklich so einem knallgelben Auto im Sommer offen kommst, das ist mehr
Hammer,
geht nicht.
Ne?
Mehr geht nicht.
Ja.
Mehr geht nicht.
Ja, der ist auch aus Recklinghausen hierher gefahren, ohne Probleme.
Mhm.
Das ist ein Zuhörer von uns auch, der über den Podcast drauf gekommen ist, der das irgendwie schätzt, wie das in der Garage 11 abläuft, so wie er das mitkriegt. Und deshalb wollte er das dann ausverkaufen.
Mega.
Und der hat den Alpha gekauft vor 18 Jahren. Und der Wagen ist fünfter Hand. Der hat davor, der hat relativ schnell in den ersten beiden Jahren drei Besitzer gehabt.
Mhm.
Einer war der Alpha-Händler selber in Wiesbaden.
Mhm.
Checkheft, Boardmap, alles lückenlos. Und der ist in den 17 Jahren nur 7000 Kilometer gefahren mit dem Auto.
Mhm.
Weil er auch noch andere Autos hat, klar. Und das Auto ist wirklich, also komplett unrestauriert, original. Ist jetzt 43.800 Kilometer gelaufen. Und das Einzige, er wusste das nicht. Er war davon ausgegangen, dass das nicht so ist. Fahrertür ist lackiert und das Seitenteil hinten. Fahrertür ein bisschen dicker. Und keine Ahnung, ob da ein Kratzer war. Ist mir ein Rätsel. Ich weiß es. Vor allen Dingen, es geht aus den Unterlagen nicht hervor.
Mhm.
Und das war vor seiner Zeit, wenn. Weil er sagt, nee, das ist alles Erstlack. Er hat nur vorne mal, gab es irgendwie zwei Steinschläge genau an der Spitze, an der Front.
Mhm.
Da hat er aber was anlackieren lassen. Da ist ganz wenig, nur so ein Streifen. Und ich messe ja mal, ich sage, aber ihre Tür ist aber auch ganz gut lackiert. Ne, so. Und der war ganz überrascht, ehrlich gesagt. Aber gut, jetzt mal Butter bei die Fische. Der Wagen ist 32 Jahre alt und ist auch gefahren worden und ist halt jetzt bis auf Fahrertür und Seitenteil hinten im Erstlack. Also ich meine.
Ich mag das Auto, ich mag das Auto Innenraum formal so gern.
Ist jahreswagenmäßig. Also er hat keine Abnutzungsspuren, wirklich
nicht. Nee, ich habe es eben auch mal angefasst, weil normalerweise findest du ja eigentlich kein 30 Jahre altes Alcantara, was noch angenehm weich ist und so.
Nee, also, nee, ist aber.
Und das ist hier wirklich in einem super schönen Zustand.
Ja, also
das ganze Auto ist wirklich so, dass du sagst, oh ja, so darf der gerne sein.
Ja. Und vor allen Dingen auch von unten, den habe ich drunter gelegt.
Hm.
Von unten ist der auch richtig geil. Ist nichts angerostet, nichts angegammelt, so wie es sein soll.
Ja. Ne? Ja, ja. Und ich habe ja auch gesehen, was dein Preis dafür ist. Ich habe mich mit diesem Fahrzeug, also ich habe die immer mal wieder im Blick gehabt, weil ich ihn sehr, sehr gerne mag. Und die Zeiten, als die mal günstiger waren, sind ja sowieso schon lange vorbei. Aber jetzt spielt sich das sowieso in so einer Range ab, wo es wirklich nur noch um Zustand und Wartung wie immer geht.
Ja.
Und da gibt es mittlerweile ja viele, die sind dann auch so abgerockt, weißt du? So, wo du jetzt eigentlich sagen
musst. Naja, also es wird ja über Preise viel diskutiert. Ich hatte ja den roten 1,6er auch stehen.
Ja.
Der ist verkauft.
Ja.
Der rote 1,6er hat 37.000 gekostet.
Ja, ja.
Gut, der war nur 15.000 Kilometer gelaufen.
Ja.
Also auch hard to find. Dann gibt es das Modell, gab es in Deutschland nicht. Da kommt dann eins zum anderen. Aber Schluss alledem hat ihn trotzdem ja jemand gekauft. Der ist ja nicht mit einer Waffe gezogen. Jetzt kommt's, der hat ihn aus der Ferne gekauft.
Mhm.
Der steht hin, der ist bezahlt, der Wagen wird einfach mit dem Transporter abgeholt.
Mhm.
Und da sieht man, wenn die in einem Top-Zustand sind, was den Leuten das wert ist. Ja. Genau. Und die Classic-Data-Liste kommt auch gar nicht hinterher, ehrlich gesagt, weil da steht, glaube ich, Zustand 2 ist immer noch 19.300 Euro.
Ja, das ist aber das, was ich meine. Ja, das ist aber das, was ich meine. Du musst bei diesem Fahrzeug ja dir eine Markttransparenz schaffen, indem du weißt, wie die Autos sind, die so zwischen, ich sag mal, 17 und Anfang 20 kosten. Und die sind alle eher Zustand 3. Ja. Also die sind eben nicht mehr so taufrisch und man sieht leider eben dann bei einem Alpha auch, dass er benutzt worden ist. Und manchmal hat man das auch technisch, kann das ja auch etwas teurer werden. Von daher, aber ich glaube, bei dem Auto hier geht es um was anderes. Ich glaube, derjenige, der das Auto kauft, der kauft den, weil er sich in die Farbe Gelb entweder schon lange verliebt hat oder es wird, wenn er hier davor steht. Denn das Auto sticht ja auch hier nochmal so richtig raus. Ja. Und ich habe das eben schon gesagt, es sah so seltsam aus. Ich stand davor mit Jens und die Scheinwerfer sind ja so in Chrom eingefasst. Ja. Und auch die Schriftzüge hinten sind so in Chrom. Das sieht so klassisch aus. Ja. Und trotzdem ist das ja so doch die modernste Variante des Beilers.
Wie das einer geschrieben hatte auf Instagram, ich weiß gar nicht mehr, welcher Follower, das wie so ein 993. Der Porsche 993 ist
richtig.
Die Modernisierung der Urform.
Ja.
Ja? Hat ja, aber ist ja tatsächlich noch die Urzelle eigentlich. Und das hier genauso, das ist so die letzte Modernisierung dieser Urform. Und dann ist aber auch Schluss und die ist aber gelungen gewesen.
Ich auch hinten
mit diesem Leuchtenband.
Mag ich total gern. Ne, so. Finde ich total super. Also ich fand es damals schon so, dass ich gesagt habe, boah, dieses Auto ist irgendwie so vollkommen.
Es fährt richtig geil. Ne?
Und es ist ja, wenn du die Augen zumachst und Spider hörst, dann denken die meisten wirklich an so ein Auto.
Ja, ja,
ne? So,
ja.
Das ist schon cool. Nee, kann ich auch sagen, spricht mich deutlich an und hilft, wenn einem so einer entgegenkommt beim Autoregenbogenspiel.
Das ist richtig, ist ja aber keiner entgegengekommen.
Nee. Aber gestern, ich habe zwei schöne Autos gesehen, Jens. Einen musst du gleich mal sagen, was das genau ist. Und bei dem anderen kann ich dir sagen, ein Auto, was total underrated ist und super mega selten. Finde ich, würde auch hier mal gut reinpassen. Und zwar der allerletzte RX-7. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ja, die wurden ja in Deutschland fast gar nicht verkauft. Also das Ding lief ja richtig schlecht.
Ja.
Obwohl er ja total eigenständig war, nachdem der Vorgänger, der RX-7, ja eigentlich so wie so ein japanischer 944 oder 924 war.
Mhm.
Ne? Und die haben mega Leistungswerte, die gehen richtig fein zur Sache, sind ja auch oftmals jetzt so ja, die Basis für das ein oder andere Tuning gewesen in den letzten Jahrzehnten. Das war ja auch immer mal so ein Auto, so Fast and the Furious. So ein Auto in einem komplett originalen Zustand, das finde ich schon herausragend. Ich mag die Form auch. Der sieht vor allem, ist er in dieser Zeit, in der ja damals die Supra kam und sehr fett war, wie du dich ja wahrscheinlich auch erinnerst, dann der 300 ZX Twin Turbo, also der mit den also nicht mehr mit Klappscheinwerfern. Das waren ja so schon sehr stattliche Autos von der Größe her. Und der RX-7 war eher noch zierlich und rundlich. Mhm. So, das ist irgendwie ein cooles Auto, was die Menschen gar nicht auf dem Zettel haben.
Verstehe ich. Und was war das andere Auto?
Das andere Auto war ein toller Zustand. Vielleicht ist es sogar jemand, der ist bestimmt irgendwie in dem, ich sag mal, zumindest mal im Dunstkreis unserer Hörer unterwegs. Und zwar ein Saab. Ein Saab Coupé, aber ein ganz frühes. Ich zeig dir gleich nochmal eine Seitenansicht.
Ein Saab 99.
Ist das ein 99?
Ja.
Der sah richtig, richtig, richtig gut aus. In Silber und dann diese typische Felge.
Mit den Felgen, das 99 EMS heißt der.
Aber nicht häufig so ein Auto, oder?
Nein.
Der sah total schön aus. Nein. So von hinten, weißt du, woran der einen von hinten wirklich ein bisschen erinnert? Hm? An so einen italienischen, an so einen Lancia. Der war also zulaufend, also ganz anders als erwartet. Ja. Wirklich ein schönes Auto. Und es gibt sie nicht mehr, ne?
Nee, gar nicht.
Also,
99 habe ich noch nie verkauft. 900 ist schon eine, 99 hatte ich noch keinen.
Echt? Ja. Wahnsinn.
Ganz schwierig. Wo du Lancia sagst, ich bin gestern mal, weil den keiner kauft, habe ich gesagt, ich muss das doch nochmal ausprobieren, mit dem Lancia YC nach Hause gefahren, mit dem Selectronic.
Ja.
Was ein geiles Getriebe.
Ist das so?
Ja, das ist ja das CVT-Getriebe.
Ja.
Was übersetzt ja konstant CVT konstant, also konstante, wie heißt das nochmal übersetzt? Warte mal, CVT war constant.
Variabel?
Variable Transmission.
Ja.
Genau, du hast ja im Endeffekt entweder hast du einen Schubglieder, also ein Gliederband oder eine Kette mit zwei Scheiben und einem Kegel.
Nee,
und
nicht konstant, sondern continuously genau. Variable genau. Transmission.
Weil ja, fast. Praktisch ist das ein Automatikgetriebe, was dann keinen Gang hat sozusagen.
Ja, genau.
Immer in einem optimalen Bereich fahren soll. Das tut es nämlich auch. Das Ding hat immer Drehmoment. Mhm. Und du musst dich halt an den Klang gewöhnen. Ne? Ist das so ein bestimmter Klang? Weil das ist so ein Surren. Vom Getriebe ein bisschen und dann hast du, weil die Drehzahl so gleich
mehr. Ja, weil die Drehzahl, genau, weil.
Ist immer so,
du
gibst Gas, machst, geht immer so weiter. Und das Ding ist aber, dieser kleine Lancia mit seinen 54 PS ist dermaßen flott mit dem Getriebe.
Ja?
Ja, unglaublich. Ich war vollkommen baff. Wirklich, du kannst Führerschein verlieren in der Stadt. Total geil. Und. Ich habe vergessen, wie angenehm so ein kleiner Lancia ist mit so Kleinigkeiten. Wie zum Beispiel mit dieser höhenverstellbaren Lenksäule. Wie geil man da eine Sitzposition hat, weil du das Lenkrad verstellen kannst.
Okay, ja, das ist natürlich.
In diesem Mikrocar.
Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Dann hast du elektrische Fensterheber, klar. Dann hast du eine Sache. Ich schmeiße ja immer meine Aktentasche hinten ins Auto rein. Mhm. Jetzt müsstest du eigentlich ja mit dem Schlüssel hinten da so rumfummeln und so weiter. Nee, du kannst es einfach zugeschlossen lassen und du hast im Innenraum einen Hebel zum Aufmachen und der funktioniert immer, ob die Klappe abgeschlossen ist oder nicht. Unabhängig von dem Knopf.
Ja.
Und das ist vom Handling so cool. Mhm. Du ziehst beim Aussteigen einfach am Hebel, nimmst deine Tasche, machst hier zu. Du musst den Schlüssel gar nicht benutzen.
Ja.
Und er hat ein Schlüsselsystem. Ne? Alle Schlösser haben einen Schlüssel.
Ja.
Und Lancia war
das. Was für eine gute Erfindung.
Was?
Nein, ja, dass alle Schlösser einen Schlüssel haben. Na, nee, du lachst, pass auf, du lachst.
Kleinwagen in der Zeit hatten immer zwei, drei Schlüssel.
Ja, pass auf, genau, also du lachst. Viele unserer Hörer werden das nicht wissen. Das war mir auch nicht klar übrigens. Also mein Ponton hat einen Zündschlüssel.
Ja, klar.
Dann gibt es einen
Türschlüssel
und es gibt einen Kofferraumschlüssel.
Ja, genau. Und wenn du Tank hast, hast du auch noch einen Tankschlüssel.
Genau. Und du, pass auf, und du denkst, was das für ein Scheiß, hat da mal jemand Mist gebaut? Nee,
ist es so.
Guckst in die Bedienungsanleitung, steht auch so.
Ist so aufgezeichnet gewesen.
Ja.
Nee, und dieser Y10 hat damals schon, der ist ja jetzt, der sieht ja auch relativ, der sieht ja nicht unmodern aus, der kleine Lancia. Der ist 34 Jahre alt. Mhm. Das musst du ihm auf der Zunge zergehen. 34 Jahre alt ist der. Und der hat einen Schlüssel für alles, auch fürs Tank, also ist ja kein Tank, doch, Tankschloss, aber so draußen drauf.
Ja, genau.
So, also. Dieses genial gemacht, das Auto.
Geht quasi, das ist doch diese Geschichte, wo der Tankdeckel mit an der Klappe ist und mit rausklappt.
Nee, der hat keine Klappe, der ist direkt so in der
Seitenwand. Ist direkt Seitenwand so, okay, genau. Ja, okay.
Also so auch vom Bedienen, dann hat er innen drin dieses Alcantara rundherum.
Ja.
Und ich habe ja dieses Blaupunkt DRB 23 Hamburg einbauen lassen. Mhm. Und dann hast du die Klappe, die machst du ja runter, wo das Radio hinter ist. Mhm. Da kannst du genau dein Handy reinstellen, wenn du navigierst. Das steht da in der Klappe exakt drin. Voll geil. Und dann habe ich gedacht, die Klappe, die quietscht so. Und dann kam das gute alte WD-40 mir noch in den
Sinn. Ah, das ist wieder, ich habe damit auch in letzter Zeit so viel gemacht.
Jetzt ganz ernsthaft, bin ich an meinem Schrank, habe WD-40
ich werde immer ausgelacht. Ich werde immer ausgelacht, wenn ich sage, WD-40 ist geil. Sagen immer alle, ist
mega.
Es gibt für alles was Besseres.
Dann habe ich so ein bisschen WD-40 nur auf diese Plastikscharniere gesprüht. Wieder ganz leichtgängig, quietscht nicht mehr. Mega.
Ja.
Doch, ja, WD-40. WD-40 habe ich auch zu Hause eine kleine Flasche.
Ich auch. Und was ich mittlerweile auch habe und was auch so super geklappt hat, ich glaube, ich habe es aber im Podcast schon erzählt, Ballistol.
Ja,
wobei dann irgendjemand zu mir sagte, das stinkt so. Und habe ich nur gedacht, das stinkt doch nicht. Es hat einen Geruch, ja, einen gewissen Geruch. Das ist der Geruch von Vorsicht, wenn es beim alten Mann nach Ballistol riecht, dann solltest du ihn nicht überfallen.
Ja, genau.
Und damit kann man viel Gutes anrichten.
Ja. Nee,
kurz nochmal zu deinem stufenlosen Getriebe. Ich muss da immer drüber schmunzeln, weil ja in einer bestimmten Zeit ja plötzlich alle mit diesen Getrieben um die Ecke kamen.
Ja.
Also Audi, Mercedes, bei der A-Klasse, die Autotronic. Und was meinst du, wie das war, wenn du den Menschen das erste Mal so die 168er A-Klasse hatte noch ein normales Automatikgetriebe und die 169er hatte dann die Autotronic. So.
Ja.
Die war gut und die war ja auch komfortabel. Also wie du ja schon sagst, so ein Getriebe hat ja vieles für sich. aber ganz viele kommen wieder und sagen, bei mir stimmt was nicht.
Weil wie die Geräuschkulisse.
Ja, genau. Ja. Mein Auto schaltet nicht, es wird nur schneller.
Ja, genau.
Und dann so, ja, okay, ich erkläre Ihnen das nochmal.
Das ist total geil. Du hast ja auch nur Low und Drive und normal und rückwärts zum Parken.
Ja, und bei der Autotronik hattest du aber wie bei einem Automatikgetriebe oder bei einer Tiptronik auch die Möglichkeit
zu sagen, dritter, vierter.
Ja, nicht dritter, vierter und so, sondern ja, schon so ein Stück weit. Aber ja, das war ja nur ein Drehzahlregulativ.
Ja.
Also,
das ist total geil. Ey, vor allen Dingen, du fährst in diesem 3,34 Meter langen Lancia durch die Stadt. Der ist auch nicht tiefer gelegt und gar nichts, hat neue Reifen. Total komfortabel, da quietscht nichts. Und dieses Getriebe schaltet so, du musst ja nicht schalten, ne? Und du, weißt du, das ist unglaublich, wie du durch den Verkehr flutscht. Da habe ich gesagt, Alter, was für ein komfortabler, kleiner, geiler Wagen. Das Bescheuerste ist noch, dass ein Hakenzeichen gar keinen Sinn macht, weil der Euro 1 ist ja hat. Klar. Und mit 1108 Kubik kostet 181 Euro Steuern. Ja. Das heißt also 10 Euro weniger, brauchst du kein Hakenzeichen machen.
Ja.
Ein mega geiles Auto, das den keiner kauft. Also eigentlich, heute Morgen habe ich mal nach Nummernschildern geguckt, eigentlich müsste man den Altmann selber fahren ein bisschen.
Ja, also der Witz bei so einer, ja, aber bei dir ist es ja so, der letzte, also ich meine, den hast du jetzt auch nicht ewig, ne?
Nein,
eben. Ja. Also genau, also eine Variante, das ist übrigens, glaube ich, bei allen Autohändlern gleich. Das Auto, was der Autohändler privat fährt, fährt er nie lange, weil jemand es unbedingt haben will. Das muss ja gut sein. Weißt du?
Das ist bei mir immer
das
so.
Das ist bei allen
das
so.
Das ist bei mir immer
das
so.
Das ist immer so. Dann kommen die um die Ecke und du sitzt dann da und denkst, nee, den wollte ich jetzt eigentlich mal behalten. Und dann erschlagen die dich mit Geld. Und dann musst du es leider doch verkaufen. Aber wo du das sagst, ich freue mich total auf den Sommer. Ich bin ja im Juli, ab letzte Juliwoche bin ich knapp 3 Wochen in Spanien. Und interessanterweise, sonst bin ich ja immer derjenige, der fahren möchte und meine Frau möchte lieber fliegen. Diesmal war es halt umgekehrt, warum auch immer. Also wir fahren und ich habe mir fest vorgenommen, meinen Twingo Benetton, den ich in Spanien habe, jetzt einmal komplett schier zu machen, sodass der dort immer steht, wenn ich ihn brauche. Und das ist ja irgendwie auch so das genau das richtige Auto, um damit zum Strand zu fahren. Weißt du auch so, für kurze Strecken, die ich da sowieso nur habe, da brauchst du auch kein Auto mit einer Klimaanlage, sondern da ist einfach ein offenes Dach total super, ne? Und freue ich mich total drauf. Hab jetzt schon ein paar Teile dahin bestellt, weil ich einfach alles ein bisschen hübsch machen möchte, was so dieses typische Thema, so die Blinker sind halt nicht mehr so schön und es sind ja alles so Kleinteile, die nichts kosten. Du kannst ja so ein Auto optisch relativ schnell wieder herrichten. Und dadurch, dass er eben keinen Rost hat und wirklich sehr, sehr gut ist und die einzige kleine Stelle, die er hatte hinten an dem Reserverad, wo das festgemacht ist unten, da hatte er eine kleine Roststelle, die hat mein Onkel weggemacht. Und da habe ich einfach Bock drauf. Das ist ein schönen kleinen Twingo Benetton in Spanien fahren.
Ja,
findest ist praktisch. Gut? Ja, ist also für das.
Eine kleine Blechkiste?
Ja, doch, finde ich, für da ist das absolut perfekt.
Ohne Extras?
Ja. Ist absolut perfekt. Für dort ist das Beste,
was man kann. Für hier auch.
Ja, für hier ist das auch, ja, weiß nicht. In Spanien übrigens ist der Twingo mindestens genauso viel Kult wie hier, ne? Also ich habe das ja gemerkt, als ich den gekauft habe. Ich habe den ja vor 2 Jahren, vor 3 Jahren. Ich glaube, es ist schon wieder 3 Jahre her oder 2, egal. Auf jeden Fall, als ich den gekauft habe, war das so, ich hatte ja ganz viel Glück, dass ich ihn überhaupt gekriegt habe, weil ich wirklich der Erste war, der ihn gesehen hat und dann hingefahren ist. Da waren gleich ein paar Leute hinter mir. Und der ihn gefahren ist, sagt, ja, das ist mein 6. Twingo. Und mittlerweile sind die ja sehr gefragt. Weil auch da ist es halt so, die haben ja das große Glück, Twingo gibt es ja immer genug. Und du hast immer die Möglichkeit, alle Teile entweder neu zu kaufen oder vom Schrotti zu holen, weil da werden immer welche zerlegt. Ne? Also ist ja mit den Dächern so, kannst ja alles kaufen. Ja, und da freue ich mich total drauf. Und da habe ich übrigens, ich habe nämlich heute eine Automotorsport mitgebracht. Und zwar eine etwas über 30 Jahre alte. Und da habe ich was Schönes drin gefunden, Jens. Das wäre es nochmal. Guck mal, hier ist ein schöner Test. Schau mal.
Von Elia, der Twingo.
Ja, ein Elia Twingo. Und hier sind nämlich so im Kurztest ein paar Tuning-Fahrzeuge. Und da habe ich so gedacht, wow, ey, ein Elia Twingo, der hat ja einen Kompressor gehabt und hat 98 PS.
Ja.
Er macht bestimmt richtig Spaß.
Ja.
Also falls irgendwo noch sowas rumliegt,
ein Kompressor.
So ein Motor oder so, okay, oder der Kompressor, das, dann nehme ich den mit nach Spanien. Eigentlich sehr, sehr geil. Und so selten war es doch auch nicht, dass irgendwie Elia ein bisschen was gemacht hat mit den Autos. Aber es taucht ja nie einer auf. Also, oder? Hast du mal irgendwo einen Elia-Twingo gesehen? Nee. Was ich aber am allercoolsten fand, und das wiederum war wirklich damals ein absolutes Highlight. Und zwar Oettinger Golf TDI.
Der hat einen Ladeluftkühler gehabt zusätzlich, ne?
So, ja, pass auf. Das, der Witz bei der ganzen Geschichte ist, dass dieses Motortuning von 90 auf 110 PS nur 1558 Mark gekostet hat. Plus, wenn man wollte, macht natürlich Sinn, ein Ölkühler von 1100 Euro. Aber für 2600, 20 PS mehr, und du weißt ja, wie das damals bei den Dieseln war, der 90 PS TDI im Golf 3, der war schon spritzig, ne? Also er hatte ja Power. Aber mit 110 PS und dann hier in der Geschwindigkeit von 194 km/h Höchstgeschwindigkeit, finde ich, das war, ist wirklich wert, es zu tun. So, coole Sache. Und das war nicht selten, dass die Leute ihren TDI-Motor damit getunt haben von 90 auf 110. Ich frage mich nur immer, ob das dann so weitererzählt wird, ob die siebte Hand das dann noch weiß oder nur denkt, oh, der geht aber gut für so einen Golf-TDI. Und dann ist hier noch ein schöner Test für dich. Hast du leider, glaube ich, auch noch nie verkauft. Finde ich, wäre auch mal geil. Guck mal, was ich dir zeige.
Ja, Lancia Delta HF Turbo LS.
Ja, und dann noch in Gelb.
Ja,
schon geil. Ist schon geil, ne?
Ja.
Ja, ja. Der hat aber trotzdem ja nie die, also nicht annähernd den haben wollen Faktor ausgelöst, wie gar der Lancia Delta Integrale vorher, ne?
Gar nicht.
Ja. Ja. Und dann finde ich, das war nochmal sehr interessant, hier ist ein Bericht drin, denn was ging 1994 los, Jens? Ab Oktober 94?
Weiß nicht.
Na komm, eine Sache müsstest du wissen, die ist auch ab, also Volvo bietet als erster Hersteller einen Seitenairbag an, der Anfang September im 850er-Reihe eingeführt wird, das meine ich aber nicht, sondern ab Oktober erhältlich Euro-Kennzeichen. Oktober 94 war es.
So lange ist es schon?
Ja. Die deutschen Euro-Kennzeichen werden so aussehen, wie seit Januar bereits in Berlin und Brandenburg ausgegeben. Schwarze Ziffern auf weißem Grund, okay, das ist nichts Neues, am linken Rand ein blaues Feld mit dem Europasymbol und darunter Nationalitätsbuchstabe D. In den ersten zwei Jahren können Autofahrer wählen, ob sie das alte oder das neue Kennzeichen haben wollen. Danach wird das reflektierende Euro-Kennzeichen Pflicht. Siehst du mal?
Wahnsinn.
Ja.
Schon 30 Jahre her.
Ja. Genau.
Hätte ich nicht gedacht.
Ja, stark, ne?
Ja.
Deshalb ist es so schade, und dass so viele, also es ist ja wirklich so, ne? Wann siehst du nochmal eins? Also jetzt bei der Fahrt gestern habe ich nochmal wieder eins gesehen, aber DIN-Kennzeichen ist ja fast weg vom Fenster. Wenn man das erhalten kann, sollte man das in jedem Fall tun. Ja. Dann sind hier noch so ein paar Berichte, aber das ist gar nicht so interessant. Was ich ganz schön finde, hast du auch noch nie gehandelt. Für mich immer sehr begehrenswert. Hier ist der Bericht drin, dass es den M3 als Viertürer geben wird. Der war ja immer viel billiger als das Coupé nachher als Gebrauchtwagen. Wollte keiner haben. Und eigentlich ist ein M3 Viertürer E36 ein cooles Auto gewesen. Also kann ja nichts schlechter als das Coupé. Und ist viel seltener, viel, viel seltener. Und wo wir noch bei selten sind, das wollte ich dir auch nochmal zeigen. Schau mal, das letzte hier aus dieser wunderbaren Zeitung. Schau mal hier unter Bentley in die Mitte. Kannst du das sehen? Hier, schau mal.
Bentley Turbo Coupé, Einzelstück von Hooper in London, Rot Magnolia. 265.000 D-Mark.
Aber, ey, krass, den Bentley, also so einen wie du hier als Limousine hast.
Als zweitüriges Coupé.
In Rot als zweitüriges Coupé.
Ja, ist schon cool.
Ist das nicht cool?
Ja.
Der steht bestimmt auch irgendwo in der guten Sammlung, oder? Und dann noch in Rot, ne? Also das ist ja wirklich so, wow. Ja,
schräg.
Ja, das ist schon schräg. Schon sehr, sehr geil. Das ist sowieso bei diesen Kleinanzeigen, ich will damit ja gar keinen nerven, aber wenn man sich da mal teilweise so bestimmte Autos und dann die Preise dazu anguckt, da schlägst du lang hin und denkst, auch da ist so ein Bericht hier von Ferrari, von Ferrari-Händlern, ne, sind die so alle untereinander und jeder hat einen F40 stehen, ne? Für 480.000 Mark. Ja?
Ja.
Weißt du, was ein F40 jetzt kostet?
2 Millionen, keine Ahnung.
Kommst du nicht mehr aus?
Nee.
Nee. Bist müde heute?
Ja, ein bisschen. Das ist ja krass.
Hast du wieder gefeiert.
Kosten, ne? Die echt so viel?
Ja, ich glaube noch mehr.
Ja. Muss man mal Hamid fragen, ob das wirklich gerechtfertigt ist.
Ich finde, der F40 ist ja... Das ist ja so eine, kann man sagen, Stilikone.
Ist eine Ikone. Ich werde es nie vergessen. Da war der relativ neu auf dem Markt. Da war ich auf der Autobahn, auf der A45 bei Siegen unterwegs. Und da kommt mit wirklich Vollspeed und ein F40 vorbeigeschossen auf der Autobahn. Also ich so, weißt du, so, aber auch mit Sound, mit allem, will ich nie vergessen. Auf der freien Autobahn, zack.
Exakt so ist es mir auch gegangen, aber noch später und zwar, das muss so gewesen sein, 2005, 2006. Ich fahre damals mit meinem SL offen auf der Autobahn von Soltau nach Hamburg und dann das Teil. Du sitzt in deinem Auto, du machst auch ehrfürchtig Platz, ne? Und versuchst einfach nur zu genießen diesen Klang von diesem Auto. Und wenn du zu Hause bist, guckst du im Internet, wie das dann nochmal ausgesehen hat, wenn du hinten das alles hochklappst.
Ja, ja.
Und was der für Auspufftöpfe hat, die aussehen wie Ölfässer.
Ja, ja, klar, natürlich. Und was mich mal beeindruckt hat...
Ein Wahnsinn, das Auto, wirklich. Absoluter
Wahnsinn. Am Roter Baum in der Innenstadt, auch schon Jahre her, hat mal ein Carrera GT beschleunigt. Mit diesem 10-Zylinder-Motor.
Ja, ja, das ist auch unfassbar. Das ist
ein unfassbarer Motorsound.
Ja.
Wie so ein Formel-1-Wagen. Ne?
Ja.
Boah, das ist so geil. Ja. Ich stehe ja so auf Motorsound. Ne? Das ist, ja, du ja auch. Wie ich in einer G-Klasse mitgefahren bin, hat es ja auch Motorsound aus den Lautsprechern.
Genau.
Die E-Klasse macht dann an der Ampel.
G, ja.
Die G-Klasse.
Ja.
Die E, das ist schon eine E-Klasse, das ist schon richtig, habe ich schon richtig gesagt.
Ach so.
Was ist denn überhaupt bei Mercedes mit den ganzen Klassen, diesem ganzen Durcheinander? Wird es mal gelichtet jetzt oder bleibt alles, wie es ist? Ich habe so einen neuen Werbespot gesehen vom CLA Elektro. Der hat mich auch irritiert zurückgelassen, der Werbespot.
Das hör ich auch immer wieder, ja. Ich habe gestern einen auf der Autobahn, kam mir einer entgegen, Böblinger Kennzeichen, in Silber. Sieht CLA ganz cool aus. Der neue CLA.
Elektro.
Ja.
Keine Ahnung.
Ja, aber viel geiler, lass uns mal über was Geileres sprechen, über den neuen AMG, den Orangen, der vorgestellt wurde diese Woche. Finde ich optisch sehr geil. Finde ich total cool. Wirklich. Weil der hat so schöne Anleihen.
An was? An was denn?
An die Versuchsfahrzeuge aus den 70ern, die leider nie in Serie gekommen sind. Ja, von vorne finde ich schon.
Ja, natürlich, das ist ja auch klar. Wenn uns selbst nichts mehr einfällt.
Ich finde es cool. Ich finde es echt cool.
Ich weiß es nicht.
Ich finde das Auto grandios.
Weißt du, das ist wie die auf der ersten Seite vom Radical Mac stand. Da war ein Bild von dem Wagen und dann, da hat er immer Neues aus der Woche.
Mhm.
Und dann stand da wieder ein neues Ultra Hypercar, über das wir sprechen können, aber leider doch kein bezahlbarer Kleinwagen mit E-Antrieb.
Ja.
Weißt du, so, also im Endeffekt.
Gut, das ist aber vielleicht auch das Letzte, was man jetzt von.
Von keinem Hersteller kommt ja was. Da kommt ja gar nichts.
Ja,
ist
ja
irgendwie
ja, genau.
Alles so. Und ganz entsetzt war Matthias, hier mein Fotograf, der war mit seinem Sohn am Netterfeld. Und die sind durch alle Autohäuser gegangen. Es geht darum, ein Auto zu kaufen. Ja?
Mhm.
Und hat sich mal alles so angeguckt, was so neu auf dem Markt ist und war vollkommen desillusioniert.
Okay.
Er sagt, es war alles so grauenvoll, so... diese ganzen Autos mit ihren komischen Menüs und Bildschirmen und er war komplett irritiert vom Peugeot-Design mit diesen langen Reißzähnen jetzt in der Seite, die das Tagesfahren
sein sollen.
Und er hat dann gesagt, bei allen Autos, die er sich den Tag angeguckt hat, das fand ich irgendwie, hat ihm am meisten noch gefallen, wo er gesagt hat, irgendwie ist es doch ganz ansprechend, der R5 Elektro, der aktuelle.
Ja, genau.
Da ist er so ein bisschen bei hängen geblieben dann. Und er sagt, das andere, also allein diese Bildschirm-Overload ohne Knöpfe. Er sagt, wer soll das denn bedienen?
Ja.
Und da ich habe mir die EWG-Papiere habe ich bei Gunnar abgeholt, bei Volvo. Und Volvo hat ja den XC60 gerade, haben wir ein Facelift gekriegt mit neuem bisschen Innenraum und so weiter. Und die sind wieder nicht den Weg gegangen, jetzt hauen wir mal hier alles vor Bildschirm, sondern haben nur diesen kleinen Bildschirm, der in der Mitte steht, hochkant, haben die leicht vergrößert und der steht jetzt freier. Das ist alles. Das war's.
Ja.
Es gibt keine Bildschirme, die über die ganze Fahrzeugbreite gehen und wo du Fernsehen gucken kannst und...
Ja.
Nee, es geht, ja. Nee, Frank, es geht, ja, es kann man alles machen, aber es geht ja nicht mehr ums Fahren. Das ja. ist es doch. Ist doch ja. alles nur noch Ablenkung.
Ja, 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 also
nichts, du es hast... ist nichts reduziert auf das Notwendige, was du brauchst, um mit einem Auto von A nach B zu kommen. That's the point.
Das ist absolut richtig. Und ich bin ja noch froh, dass wir bei den verschiedenen Baureihen ja beides anbieten. Also großes Display, also komplett links bis rechts. Ne?
Genau.
Oder eben das kleinere Display.
Ja, gut, Volvo bietet es einfach gar nicht. Dann ist ein kleines fertig aus. Und vor dir nur die Fahrerinformation, Feierabend, Sache erledigt. Und
musst du dir halt leisten
können. Dann sagt der eine natürlich, ja, aber da kann ich ja dies, das, jenes nicht machen. Ja, soll's auch nicht. Weißt du, dieser Overkill, was man alles hätte machen können.
Jens, aber das also ein Auto wird ja in der Regel, du hast natürlich recht, es wird nicht an den Bedürfnissen von allen orientiert gebaut, sondern man macht sich natürlich Gedanken darüber, was weltweit wo nachgefragt wird. Und ja, du hast vollkommen recht, aber wenn du dir halt die Autoshows anguckst in einem doch am Ende wichtigen Markt, zum Beispiel in China, dann sind die alle, keine Ahnung, mit einer Tür, die sich automatisch selber öffnet und so. Ganz ehrlich, ich brauche das auch alles nicht. Ich brauche auch nicht, dass mein Auto elektrisch in die Parklücke fährt und so, weil ich kann das zum Glück alles selber. Ja, das, und ich mache das auch gerne. Also es ist jetzt nicht so, dass mich das anstrengt, sondern ich mache das gerne. Aber also ich bin da auch, das meiste davon brauche ich auch definitiv alles gar nicht, ja. Aber ich kann es halt schon verstehen, dass wenn ein Automobilhersteller ein Fahrzeug in den Markt bringt und das soll weltweit funktionieren, muss es sich halt weltweit die Bedürfnisse angucken. Und wenn du dir eben anguckst, wie, muss man ganz klar sagen, wie in China eine Carshow aussieht, da ja, geht es um schön. Ganz andere Dinge.
Ganz klar. Aber es gibt weltweit Bedarf für einfache Fahrzeuge und es gibt keine. Punkt. Das ist das letzte Wort.
Ja, 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 ja. Ja, es gibt zumindest mal du, zumindest keine einfachen, bezahlbaren Fahrzeuge mehr. Das siehst mehr.
Du an diesem Pickup von, ich glaube, Bezos hängt da auch mit drin.
Ach so, ja, dieses amerikanische Ding da. Ja.
Die Slate heißt der, glaube ich. Ne?
Kann sein.
Da gibt es ja die Vorbestellungen, Hunderttausende von Vorbestellungen für das Ding. Ja? Also gibt es ja einen Bedarf für das Auto. So. Und der ist so einfach, wie es nur geht.
Ja, ja. Ja, ja. Genau. Das ist richtig. Das ist richtig. Wobei, da gibt es eben wahrscheinlich weiterhin auch viele Verbrenner, die mindestens genauso gut laufen. Und die, wenn du das guckst, das ist so witzig, wenn du hast so ein geiles anderes Bild, wenn du in den Staaten losgehst und du gehst zu einem Autohändler, dann siehst du, also bei Ford zum Beispiel, dann siehst du da die gesamte Palette an Ford Ranger, Ford F100, dann den Bronco. Ja, also du siehst im Grunde nur so eine Dinger und dann siehst du nochmal vereinzelt irgendwie so, ich sag mal, PKW-artige Fahrzeuge, die es auch gibt. Aber die spielen meistens keine Rolle. Zumindest mal so in den Südstaaten und so ist halt alles voll mit Geländewagen
ja,
und
Pickups. Ja, ist nicht das, der meistverkaufte amerikanische Wagen, der Ford F-150?
Ja, ja, ja.
Seit
ja.
Jahren?
Ja, ja. 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 Ja, muss man auch sagen, sind am Ende für das, was die Menschen offensichtlich dort brauchen. Also ich weiß nicht, ob die zwar alle mit dem Heuballen auf der Ladefläche rumfahren, aber die scheinen das Fahrzeugkonzept halt gut zu finden natürlich. Die sind ja mittlerweile technisch, also es sind gute Autos, ist kein Müll, ne? Ist kein Schrott, war es aber nie so. Die waren immer zweckmäßig und waren ja in Ausstattungen zu bekommen, wo du sagst, oh, also ich stand da neben zwei Trucks, die werde ich auch nie vergessen. Da standen zwei Trucks bei einem wirklich geilen Händler. Ich fand den Händler so geil, weil ich habe natürlich einen Blick dafür, wie so Warenpräsentation funktioniert. Ne? Und der hatte einen aufgeräumten Hof, das kannst du dir nicht vorstellen. Das sah aus, die Autos waren gefühlt mit einem Lineal ausgerichtet. Das war so fantastisch. Und vor seinem Laden standen zwei Pickups. Einmal ein Shelby F-150. Und einmal, ich glaube, es war eine Harley-Davidson Edition. Beide Autos kosteten, boah, ich muss lügen, aber um die 150.000 Dollar, ja, waren aber, wenn du daneben stehst, die hatten alle Fahrwerke drin, du in ihm gestanden hast und gesagt hast, okay, das sieht jetzt hier aber auch aus wie professioneller Motorsport, also mit dem Ding kannst du wahrscheinlich wirklich einen Sprung machen.
Ja.
Auch die Felgen und so, das war alles wirklich krass. Also die, ja, und ich bin mir sicher, es gibt die Leute, die kaufen sowas. Also das ist eine andere Welt dort. Aber du hast recht, es fehlt so dieses pure, normale, gute Auto, was eben nicht aussieht wie eine Leuchtstoffröhre mit Rädern.
Genau.
So,
ja. Ah, habe ich wieder, musste ich jetzt letztens mit dem Hundespaziergang, habe ich länger vom VW abgestanden und habe mir den ab nochmal so angeguckt in aller Ruhe. Ist auch ein extrem gut gemachtes Fahrzeug.
Jo.
Extrem gut gemacht vom Design, von der Raumaufteilung, Armaturenbrett, dass die das nicht einfach weitergebaut haben. Weißt du? Was ein extrem gut gemachter Wagen. Der ab wird mein Klassiker, bin ich mir ganz sicher.
Dann muss ich doch nochmal hier die Automotorsport rausholen, weil du es einfach so auf den Punkt bringst. Die Titelstory hier ist außen klein, innen groß, VW Polo ist da. Der 1N, auch ein Meilenstein aus meiner Sicht.
Weil der 1N
so groß war wie der alte Golf 1.
Genau, und aber auch die Qualität von großen Golf hatte. Das ist es eben.
Ja.
Innen drin.
Ja, genau. Genau das, was du jetzt gerade sagst, ist, du guckst dir das an und der eine wird sagen, okay, wie viel hat Tristesse? Ich sage, nein, es ist ein unfassbar wertiges Cockpit. Ja. Und was ich nicht mehr drauf hatte, hießen die wirklich so, ich habe das wirklich nicht mehr drauf. Hier steht eben, es gab ein Polo 45 Fox, es gab ein 55 Servo und ein 75 Servo. Und die größte Ausstattung hieß Interlagos, habe ich nicht mehr drauf gehabt.
Doch, Interlagos habe ich noch, aber fast vergessen schon, ganz hinten.
Siehst du, ganz hinten, ne? Ja. Und dann schreiben sie hier, das Kleinwagenprojekt EA420, der 15.000 Mark Volkswagen, basiert auf einer verkürzten Polo-Gruppe. Da sind sie schon so ein bisschen in den Lupo-Bereich unterwegs.
Ja, Lupo, weißt du? Und ab.
Genau, Lupo und ab, genau. Ja, ja. Und dieses Cockpit, wenn du dir das anguckst hier von einem 1N, ist phänomenal gut.
Ja.
Es ist wirklich, wenn du dir das heute anguckst, sagst du dir, wow, das waren damals für 18.000 Mark, umgerechnete 9.500 Euro, Wahnsinn. Und das war ein richtig gutes Auto. Die liefen ja auch ewig, ne? Also du kannst dich ja noch dran erinnern, diese Motoren, die konnten alles. Und mit 75 PS
hatte meine
warst
damalige,
du im 1N hatte meine, richtig flink unterwegs.
Hatte meine damalige Freundin auch so ein Polo. Und da bist du, das ist tatsächlich auch innen drin, auch die Oberflächenstruktur, die Qualität.
Richtig.
Für richtig. So unfassbar, für so einen kleinen
Wagen. Angenehme, moderne, glatte Stoffe mit einem angenehmen Muster.
Der Sprung von dem Polo davor dahin ist unfassbar.
Ja, richtig.
Das ist innen drin so eine Mischung für mich immer aus Passat und Golf,
ja, nur genau.
Innen verkleinert.
Ja, genau.
Also, die Qualität ist die gleiche.
Ja, witzig, das dass man das, jetzt so das, ein Auto so würdigt plötzlich. Nee,
das ist das, was ich bei Mercedes so geliebt habe, wenn du W201, 124 und 126 nebeneinander stellst und da einsteigst.
Ja, Qualität
ist Qualität, gleich. Die Qualität, die Anfassqualität ist alles gleich.
Ja.
Da hat keiner gespart irgendwo.
Das stimmt, ja.
Ist gleich.
Ja, das stimmt.
Das war so. Man hat nur eine unterschiedliche Größe, aber du hast da drin gesessen, hast irgendwie, ja, ist gleich. Qualität. Punkt, Ende. Gibt keinen Grund, es schlechter zu machen.
Ja.
Der wurde nicht entfeinert permanent.
Ja.
Das Wort gab es gar nicht.
Ganz, ganz geil übrigens. Das hat mir auch gut gefallen. Und zwar sind hier Leserbriefe drin. Es gab wohl in einer Ausgabe davor einen Test. Mercedes S-Klasse 140er, 7er BMW und der Audi A8. Und da sind hier ganz viele Leserbriefe drin, die übrigens auch nicht kommentiert wurden. Die der Automotorsport allen die Objektivität absagt und sagt, ja, und wieder hat nicht das beste Auto gewonnen und so, weil die alle Audi-Fans waren. Ne?
Ja,
und,
ja.
Und der Audi A8 war ja wirklich sehr, 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 sehr gut. Also der war wirklich sehr, sehr gut. Und irgendwie zu dem Zeitpunkt 94, wo ja sowieso der 140er so ein bisschen zerrissen wurde über seine Größe, war der Audi das. Also man könnte vielleicht noch sagen mit dem BMW zusammen, aber eigentlich war er das eleganteste Auto.
Der Audi war das harmonischere Auto,
ja,
das ist der Punkt.
Ja.
Der W140 war alles, nur kein harmonisches Auto.
Nee, genau, der war alles, der war auch, genau wie du das sagst, der war tatsächlich alles und man weiß auch, dass der sehr gut war. Aber der, bis heute ist es so, es ist nicht das Auto zum richtig Liebhaben.
Nee.
So, ist komisch. Komisch. Und hier wirklich so viele Leserbriefe, die das dann schreiben und sagen, das geht gar nicht. Und normalerweise hätte der Audi gewinnen müssen. Und hier steht das auf höchster Ebene. Die haben halt getestet damals ein Audi A8 4,2, ein 47i und ein S420. Und wieder einmal haben sie es geschafft, ein Testergebnis. Ich finde das aber cool übrigens. Also ich finde das cool, dass sie damals die ganzen Leserbriefe, auch wenn die hart waren, abgedruckt haben. Das ist ja fair irgendwie, ne?
Ja.
Und hat wirklich eine Kultur. Wieder einmal haben sie es geschafft, ein Testergebnis in der für ihre Zeitschrift gewohnten Manier subjektiv zu beeinflussen. Auch so, wo du dann sagst, so, dann kaufe ich doch nicht, wenn du das meinst, ja, dass genau. Wir das tun, ne? Ja. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf, haben sie den A8 in den ersten beiden Einzelwertungen einen derart großen Punkterückstand aufgebürdet, dass er am Ende trotz großer Dominanz in den folgenden Wertungen nicht mehr gewinnen konnte. Wie ein roter Faden zieht sich erneut ihre Antipathie gegen Produkte der Audi AG durch den Text. Ich unterstelle ihnen schlicht und einfach Absicht.
Das haben wir auch geil geschrieben.
Ja, Klaus Wiege. Klaus Winge aus Hockenheim.
Ich unterstelle Ihnen Absicht.
Ja, pass auf. Bei objektiver Betrachtung der Messwerte zeigt sich doch ganz deutlich, dass der Mercedes nur noch in Wertungen Karosse und Fahrkomfort überzeugen kann, während der Audi in Sachen Antrieb, Fahreigenschaften, Sicherheit und Umwelt sowie Wirtschaftlichkeit die Nase vorn hat. Auch wenn die Autoren dies mit einer höchst dubiosen Punktevergabe zugunsten Mercedes zu vereiteln versuchen. Das ist echt geil, ne? Also es ist cool, dass sie es abdrucken. Ich finde es mega.
Ja, es gab doch mal so eine Zeit, da hat man immer so landläufige Meinung, war immer Automotorensport ist die Hauszeitung von Mercedes-Benz. Das hat man doch früher ganz oft gesagt.
Ja.
Ja. Ich meine, ich lese bis heute jede Automotorensport, es hat sich nicht geändert. Ich habe auch die neuesten Tests wieder gelesen, die mich zum Teil irritiert zurückgelassen haben. Weil ich ich kann noch nicht mal die Namen der Produkte aussprechen, die da getestet werden. Irgendwie Xiaomi O7 oder keine Ahnung.
Xiaomi O7.
Der Xiaomi O7 gegen den Build Your Dreams 0815, gegen den VW ID 7 Schieß mich tot. Ganz geil. Aber ich lese das alles. Ich lese mir das durch und denke mir, naja, so ist halt die Autowelt, ne?
Ja.
Also was ich auch ganz interessant fand, habe ich dir geschickt, den Artikel aus einer Automobilwoche über den Kfz, über den Werkstättenmarkt bei alten Autos.
Hast du ihn gelesen? Nee, habe ich noch nicht gelesen, tatsächlich.
Das ist ganz krass. Da vertut man sich nämlich, was das für Zahlen sind. Also dieser Markt wird immer gesagt, ja, die alten Autos und das bisschen, was da so, ne?
Nee,
pass mal
macht
auf.
Macht nicht jeder seine Bulleneier in der Einfahrt?
Nee, das ist richtig. Das ist ganz krass. Der Markt ich sag die Zahlen mal genau. Ich gucke gerade nochmal. Bei Youngtimer und Oldtimern, das ist ein Markt von 4,5 Milliarden im Jahr oder was in Deutschland, in Werkstätten. Mhm. Und lustigerweise ist aber der größte Teil, wird ausgegeben für Fahrzeuge, die so einen Wert um 15.000 bis 20.000 Euro haben.
Ja.
Es ist mitnichten so, das ist ja nur so viel, weil so teure Autos sind.
Nein,
gar nicht.
Nee, das ist, und weil viele so ein Dauerbrenner am Laufen.
Genau, und halten. Es gibt ganz viele Leute, die da wirklich hinterher sind, dass ihre Autos am Laufen sind. Und immer mehr wird das zum Problem, dass Hersteller nicht in der Lage sind, dieses Bedürfnis zu befriedigen. Die haben doch Schiss vor. Also, du kannst halt, ist ja klar, ich meine, ist bei euch ja wahrscheinlich auch so. Wenn du mit dem Strich 8er zum Service kommst, dann sieht es düster aus.
Weil ja, dann guckst du dich um und sagst, hier, will das jemand
machen? Ja, genau. So.
Und, ja. Obwohl es eigentlich, ganz ehrlich.
Und das ist ein Riesenmarkt, den die da auch liegen lassen, auch die Hersteller. Ganz interessant, hätte ich gar nicht gedacht, dass er so groß ist. Das freut mich aber für MF Motors, dann wird es ihn auch lange geben. Das ist übrigens immer noch meine Lieblingswerkstatt, ich wollte das nochmal betonen.
Nichts Neues.
Einfach Problemlöser, die Jungs.
Ich hoffe, diese Folge ist übrigens so, wie das aussieht, müsste die ohne Rauschen abgegangen sein. Also,
und ohne Knistern, warte.
Das ist ganz, ganz verrückt, Leute. Also das ist ja tatsächlich auf einmal dann wieder bei der letzten Folge da gewesen. Ich habe jetzt
ist noch eine Kugel?
Leider, und deshalb bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt, also was jetzt das Problem war, weil ich habe jetzt natürlich, um nichts dem Zufall zu überlassen, habe ich den Eingangskanal gewechselt, ich habe das Kabel gewechselt und ich habe das Mikrofon gewechselt. Also
Leute, das Problem ist einfach, dass wir keine Profis sind.
Ja, genau. Und dass wir, naja gut, aber das war ja auch beim letzten Mal total blöd. Ich habe nämlich, also wir haben ja angefangen, es war alles ganz normal und auf einmal war es da. Und ich habe das hier am Pegelausschlag gesehen und habe dann, während Jens gesprochen hat, irgendwie dann einmal dran gewackelt und dann war es auch weg. Aber ich gucke mir das jetzt mal genauer an. Vielleicht ist es auch so, dass nach 5 Jahren, man kann ja auch mal irgendwie Mikrofon den Geist aufgeben, ne? Hat ja auch schon viel geleistet.
Dann würde ich bitten, dass die Hörer uns irgendwie ein paar Spenden schicken, dass wir neue Mikrofone kaufen können.
Jetzt denken die, jetzt bittet der schon um Spenden.
Ja, klar. Jetzt geht das hier nicht weiter.
Was wollen wir denn heute spielen? Wollen wir nochmal Zylinderhaus spielen hier? Das sind zu schwierige Autos bei, ehrlich gesagt. Ist aber trotzdem ganz cool. Irgendjemand hatte sich gefreut, tatsächlich ein Hörer, weil wir das gespielt haben und dachte, oh, Zylinderhaus, da fühle ich mich zu Hause, das ist nicht weit von mir entfernt. Bernd Kastel-Kues, habe ich noch nie gehört übrigens. Ist die Stadt, hier hinten drauf, die hier steht. Hast du schon mal gehört?
Mhm.
Ja, echt?
Mhm.
Weil du es gelesen hast hier drauf, oder?
Nee, weil ich aufgepasst habe in Erdkunde.
Okay. Du hast aufgepasst in Erdkunde. Ja, sehr gut. Das kenne ich trotzdem nicht. Wir spielen, sobald es so schön zu der Automotorsport passt, machen wir hier Lieblingsautos 1994 spielen wir. Bitte sehr, du darfst zuerst ziehen. Was auch immer. So, jetzt holt mal wieder tief Luft. Immer wenn der tief Luft holt, ist es, glaube ich, kein Auto, was er gerne mag. Mm. Mm, okay, immerhin.
Muss ich einen Tipp geben, ne?
Ja. Sí, señor. Baujahr 94. Also die Blüte meines Lebens, da war ich 18. Oder bin ich 18 geworden, sagen wir es so.
Wenn es für das bayerische Wildbrett eng wird.
Wenn es für das bayerische Wildbrett eng wird, das ist ganz ehrlich, kann ich gar nichts mit anfangen, außer dass ich mit Bayern in Verbindung bringe, dass das ein BMW ist.
Das ist richtig.
Okay. Gut. Und ist der eng? Ist ein Z3?
Nein.
Ist es ein 5er BMW?
Nein. 1994.
Ja, gibt's ja alles. Gut, jetzt kann man natürlich anfangen. Also ist es eine Limousine?
Nein.
Ein Coupé?
Nein.
Ein Kombi?
Ja.
Oh, ist es ein E36 Kombi? Also ein BMW 3er Kombi?
Ja.
Ah, cool. Ist ein E30 noch. Kombi. Ja, der wurde ja noch lange gebaut. 318
E-Touring. Ich weiß nicht, was mit dem Kombi zu tun hat. Das Ding hat keinerlei Ladefläche.
Exakt, ja. Und dann noch hinten ein Ausschnitt, hinten. weil die Rückleuchten so breit sind. Ja.
Also man hat versucht, Kombi zu spielen. Ich finde die auch ganz hübsch. Sind gar nicht im Top-Zustand marktexistent irgendwie.
Nee, weil die haben auch massive Rostprobleme. Es gab ganz geile Sondermodelle zum Ende hin von dem Auto.
Ja?
Ja, gab es coole Sondermodelle mit coolen Innenausstattungen und wirklich geilen Stoffen. Aber ich bin ja großer E30-Fan, weil ich einige hatte. Und du hast recht, es gibt kein Top-Auto. Es taucht keins auf. Mhm. Was es nochmal gab, das ist auch schon 20 Jahre her, da hast du 325i Tourings mit Vollausstattung, sowas gab es mal.
325iX
Touring. Genau, genau.
Ein Allradantrieb Touring und dann volle Hütte.
Ja.
So.
Ja, genau.
Die waren ja so einen kleinen Tick höher.
Ja.
Also gleich so kleine Verbreitungen an den Seiten.
Genau, weil sie andere Fahrwerke hatten, beziehungsweise auch andere Achsen teilweise, genau.
Ganz spannendes Auto eigentlich, ne?
Ich finde schon, ja. Vor allem, weil wenn du ihn heute siehst, wirkt der so unglaublich kompakt. Also es ist halt, wirklich ein Mini-Kombi, ne?
Ja, klar.
Ja.
Jetzt verstehst du auch meinen Tipp wieder, ne?
Ja, jetzt ist das klar. Aber weißt du, dass man irgendwie 94 den gar nicht mehr verortet? Und du, es ist ja so, das war der letzte E30, den man kaufen konnte, waren die Kombis halt. Ne? Mhm. Ja. Na, dann zieh ich mal gucken, ob du da weniger auf Schlauch stehst als ich. So. Mal über den. Oh ja. Ja, also machen wir es ein bisschen einfach, aber auch nicht ganz. Wenn Pininfarina an der Côte d'Azur Urlaub gemacht hat.
Peugeot 205 Cabriolet?
Nein.
Peugeot 306 Cabriolet?
Ja, oh, geil, ey. Ja. Ein Formal, gerade offen, geschlossen hat er ein bisschen zu nee, hohes Dach.
Ein richtig
schönes Auto. Ist,
ja. Ja. Genau, einfach ja. Schön.
Ja, und leider muss man sagen.
Schnell erraten, yes.
Ja, war richtig gut. Auch die Limousinen, also die 406, haben natürlich mit dem 36 Cabrio nichts zu tun. Aber das ist ja das gleiche. Das ist, genau. Es ist ja, eine ja. Ganz, ja, ja. ganz
selbst hübsche Form. Die 605 gewesen. Hat eine gute Form.
Richtig.
Also diese ganze Designlinie dieser Zeit war echt richtig cool.
Boah, ja, ein 605 und dann mit einem schönen 3 Liter, das. Aber findest du auch nicht mehr. Nee, also,
das ist genauso, ich gucke ab und zu mal wieder so nach Renault Safran Biturbo, findest du auch nicht.
Nee.
Von Hartke gebautes ja. Autobahnmonster.
Ja. Also so geil. Ja, ja, hier in der Automotorsport ist auch ein Test drin über den Laguna V6. Aber das ist ja wirklich, also.
Laguna ja. V6, ne? Da muss man überlegen, dass sie sich getraut haben.
Ja,
Laguna
weil das
ist ja.
Das ist C, genau, das ist C-Klasse.
Und dann 6-Zylinder.
Genau.
Ja, ja. Schon ja. Geil.
Ja.
Ja. Die waren auch immer richtig gut ausgestattet, die Kisten.
Ja, mit ihren plüschigen Sitzen und ihrem Heckwischer in einem Schrägheck.
Ja.
Ja? Also, ja. Aber auch da, wenn du dir den heute anguckst, sagst du, war schon eine sehr, sehr eigene Form. Die Franzosen waren ja sehr eigen,
was aber nicht doof. Was mir beim Laguna nie gefallen hat, ist der Kombi. Mit diesem komischen Scheibenverlauf hin, die geht so halbrund oben ins Dach.
Ja, das sieht selbst, ja, ach so, ja, stimmt.
Das sah aus immer wie, die sahen immer aus wie ein Krankenwagen ohne Seitenverkleidung, weißt du, so ganz komisch irgendwie. Ich
weiß ja, stimmt, hast du recht, die Linie passte nicht.
Nee, das passt
nicht. Nee, das passte nicht. Ja. Ja, aber ansonsten, ja, aber die Franzosen, muss man ja auch sagen, die Autos, über die du gerade redest, die werden dann meistens auch in den Benelux-Bereich gefahren und gekauft. Also die sind alle so ein bisschen aus Deutschland auch verschwunden. Taucht selten mal was auf hier. Weil die auch, die finden sowas auch selber
das,
gut, ne?
Ja, das kommt. Also ich würde auch mal behaupten, dass wir hier im Norden ist das Straßenbild wenig frankophil.
Ja.
Also wahrscheinlich jetzt unten im Saarland oder so, oder in Süddeutschland vielleicht noch mal eher.
Ja.
Aber hier ist es eher so,
ja. Weiß ich. Also es ist auch anglophiler hier oben, finde ich.
Ja, definitiv.
Ja.
Ja, und Volvo-Fieler.
Und Volvo-Fieler auch, ja. Viele Volvos gibt es hier. Ne? Und, ja,
hat Volvo so eine Pressemitteilung gemacht, habe ich auch repostet. Der XC60 neben Volvo 240. Und der XC60 hat jetzt in der Stückzahl den 240 überholt und ist damit der meistgebautste Volvo.
Ach, okay.
Aber, wie auch einer geschrieben hat auf meiner Seite, das hinkt natürlich total. Weil dazwischen gab es ja, der XC60 hat ja so einen Facelift-Modellwechsel gehabt und Volvo 240 war immer ein Volvo 240. Da gab es kein Vertun,
also ja,
da
ja,
gab es
genau.
Keine, ne, so.
Ich hab
trotzdem überraschend, wie dieser XC60, dieses SUV, was der für ein Erfolg ist weltweit. Ne? Und der ist auch, wenn man jetzt mal wieder im Vergleich in Automotor und Sport so Tests gelesen hat und da ich den neuen jetzt bei Gunnar gesehen hatte, das Facelift, da gibt es so eine neue Farbe, die heißt Aurora Silber, das ist ganz geil. Steht draußen auch ein Auto auf dem Hof. Das ist Silber mit einem Violettstich drin. Das ist ziemlich cool. Soll okay. Also vom Nordlicht inspiriert sein. Ja. So. Aurora Silber habe ich ihn mal konfiguriert. Du kannst ihn ja immer noch oder kannst ihn ja jetzt immer noch als ganz normalen Benziner kaufen, ohne irgendwelche Elektrifizierung mit 250 PS. Und dann machst du da so richtig geile Extras rein, so eigentlich fast volle Hütte mehr oder weniger. Und dann kostet er 73.000 Euro. Das ist viel Geld, aber das im Vergleich zu anderen, wenn ich sehe, dass ein VW Tayron mit ein paar Extras 68.000 kostet, da steht ja gar kein Verhältnis. Weißt du? Also ist ja Quatsch. Von der Qualität auch, vom so, ist ja Blödsinn. Ne? dann habe ich gedacht, so teuer ist der XC60 gar nicht. Irgendwie kein Wunder. Deshalb ist der wahrscheinlich auch so gut erfolgreich. Ne? Keine Ahnung.
Da wollte ich noch was fragen. Ich hatte gestern die Kamera nicht schnell genug griffbereit. Ich fahre aber jetzt auf dem Rückweg, fahre ich jetzt wirklich da nochmal vorbei. Ich habe gestern einen Volvo gesehen. Ich meine, das war ein 47er in Weiß. Und der war komplett quasi so customized und hatte sowas wie so ein Continental-Kit hinten. Also so wie so ein angedeutetes Reserverad und so weiter.
Ja, habe ich auch schon mal
in gesehen. In Weiß.
Ja.
Hast du schon mal gesehen?
Ja.
Auch das an dem Grill vorne und so. Also
ja, ganz, ja,
das aber das sah nicht aus, wie hat jemand gebastelt, sondern das
ist ein komplettes Auto. Nee, da gab es einen Tuner, der die Scheiße angeboten hat.
Ich komm ja, ne?
Ja.
Hast du das Auto schon mal gesehen, den weißen?
Nee, den habe ich nicht gesehen, aber das ist so dieser typische weil der US-47er hat ja so eine Ami-Form.
Ja, genau.
Hinten mit der geraden Scheibe und so.
Genau.
Das ist ja so die Form wie so ein Cadillac.
Eldorado.
Ja, genau. Fährt ja auch einer, habe ich ja erzählt, ne?
Ja.
Mit dem Jazz-Musiker da. Oder, genau. Und dann hat man diesen Volvo so mit Continental Kit so US-mäßig dahin gefummelt. Ich habe vergessen, wie der Tuner hieß, der das gemacht hat. Da gab es sogar Werbeanzeigen zu.
Ich versuche da gleich mal. Ich habe das gestern gesehen und bin ich mal vorbeigefahren. Ja. Vor allem, ich habe erst so nur von vorne fokussiert, weil der Grill vorne war auch anders. So ein bisschen Rolls-Royce-mäßig, aber hatte so eine Zweifarbigkeit. Ja. Und dann gucke ich an dem Auto vorbei und denke, was ist das denn? Der ist von der Seite etwas anders, hat irgendwelche Chromleisten an der Seite und dann hat er hinten so ein Continental-Kit und so gehabt. Er sah aber nicht. Also sah nicht fertig aus, sondern also der war noch ordentlich in Schuss.
Ja.
Eigentlich.
Schon. In welchem Stadtteil war das denn?
In Tondorf.
In Tondorf.
Ja.
Ich war ja auch in Tondorf diese Woche.
Müssen wir nochmal auflösen. Das ist witzig. Ich hatte doch erzählt, dass ich diesen geilen Weiland Porsche gesehen habe, der mir entgegenkam.
Im Krämer-Design.
Und dann schickt mir Jens einen Tag nach dem Podcast oder wann? Ja. Schickt er mir ein Bild davon.
Von dem Auto.
Und
ich war in der Porsche-Werkstatt bei Axel von Plittersdorf in Rahlstedt. Sehr enger Hof, also da willst du nicht immer einen ausparken müssen. Und da hat der Kunde, der sich für den Vesuvio interessiert, der ist da Kunde, hat gesagt, die sollen sich einmal das Auto anschauen. Und da komme ich da auf den Hof und dann guckt das Heck hinten raus von dem Weiland Porsche. Und dann habe ich ihm Frank ein Bild geschickt. Und die Story war nämlich, der Axel ist damit Probe gefahren, wie Frank den gesehen hat. Mhm. Also das war mitnichten ein Auto, was gerade auf dem Weg zu Petrozoll unterwegs war, sondern der Axel ist Probe gefahren. Das Auto gehört hier einem Hamburger Geschäftsmann und ganz lustige Story, der hat ist ein Porsche 935 Turbo.
Das ist ja schon mal geil genug.
Genau, mit dem 935er Buddy Kit und die sind original
und zu kleben. Und Slanten aus, ne?
Ja, und die sind original zu
kleben. Ja, ist ja 935er
bei sind 934 für ohne Slanten aus. Und die sind original zu Krämer gegangen und haben gefragt, wir hätten gerne das Design, dürfen das Design haben und dürfen es benutzen. Und daraufhin hat Krämer nicht nur gesagt, jo, könnt ihr machen, sondern hat direkt eine Adresse gegeben und gesagt, hier ist der Folierer, der das für uns macht. Und der hat das Original für den Kunden so gestaltet mit Genehmigung von Krämer, weil er sieht ja aus wie ein Krämer-Auto. Ne?
Ja, aber das ist ein richtig geiler Flieger, oder?
Ja, richtig. Dann stand er wo ich so, ach guck mal, Frank wohnt da ja eigentlich auch nicht so weit entfernt. Da habe ich gesagt, kein Wunder, dass Frank den Wagen gesehen hat.
Yeah.
Schöne war dann übrigens, der Vesuvio wurde dann angeschaut, war dann auf der Hebebühne unten hinten Bodenplatte abgeschraubt und O-Ton von Axel war, naja, soll er den kaufen? Besseren wird er kaum finden. Weil der hat wirklich, das ist so unfassbar, solche Autos. Der ist von unten dermaßen gepflegt und der hat halt nichts erlebt. Weil der Motorblock unten, der hat noch komplett das Werkswachs.
Ja, geil.
Ja, also der ist nicht mal irgendwann mal gestrahlt. Nur dieses hellbraune Werk komplett. Und Axel sagt, ja, was soll ich jetzt hier sagen? Ne? Also ist schon geil.
Ja, schön. Zustand.
Und ich bin ja hingefahren und zurückgefahren. Und ich bin ja ein großer Tiptronic-Freund. Das ist so geil. Das ist so geil. Du fährst hier am Horner Kreisel das Stück Autobahn, schaltest in manuell und schaltest die Gänge durch. Dann kommst du von der Autobahn runter, gehst wieder in D und lässt dich da so durch den Tondorfer Verkehr, Jenfelder Verkehr schieben. Ich bin so ein großer Tiptronic-Fan. Ich weiß, dass viele Hardcore-Porsche-Leute das nicht so sehen, aber ich finde das mega. Du hast ja trotzdem beim 993, ist ja ein 993 2S, du hast ja trotzdem den Sound und das Feeling ist einfach Porsche fahren. Ne?
Ja,
ist so cool. Das Auto ist so cool. Ich kann mir den leider nicht leisten, den hätte ich gerne selber behalten.
Ja, sparen, Jens.
Ja. Also das Jens ist Spahn. Tatsächlich, das Boah. Ist tatsächlich, weißt du, ich habe ja viele Carrera 3.2 gehabt und habe irgendwie gesagt, eigentlich muss man sich mal so einen 3.2er nochmal kaufen. Ne? Aber nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist die Zeit vorbei. Ich habe es gehabt, Punkt. Eigentlich ist so ein, für so einen älteren Herrn so ein Tiptronic-Auto doch das Richtige.
Ja, ne?
Der nicht ganz so brüpelig ist, der Wagen. So ein 993 ist so ein bisschen gedämmt, der ist noch nicht ganz so laut mehr.
Ja, wo das auch nicht sich immer anfühlt wie ein Sportgerät, wenn du einsteigst, sondern was einfach auch wie ein gutes Auto funktioniert, ne?
Genau das, genau das.
Ja.
Und eigentlich sind wir dann ja auch schon beim 996.
Ja, ja.
Der ist ja so. Ja, ey, man muss es mal, ist alles Quatsch. Ne? Und das ist ja deshalb, ich habe ja damals... Ich sage ja immer noch, mein weißer SEC AMG, den hätte ich nie verkaufen dürfen.
Ja.
Damals hat der mich gelangweilt.
Ja.
Ich hatte mir den gekauft, war jung in Anführungsstrichen und habe gedacht, oh komm, hier 5 Liter Hubraum und 231 PS. Das ist genau die PS-Zahl, die mein Carrera 3.2 auch hatte.
Aber das ist eine ganz
andere Dann bin ich damit rumgefahren und habe mir gedacht, was eine langweilige Karre. Jetzt wäre es genau perfekt.
Ja.
Genau perfekt.
Ja. Ja.
So ändern sich die Ideen, Bedürfnisse und das, was einem auch Spaß macht ein bisschen.
Ja, ich muss aber auch sagen, also der SEC aus Spanien, das ist so ein Auto, bei dem ich auch weiß, der wird immer bei mir bleiben, weil ich...
Ja klar, wo soll er auch hinfahren? Ohne Bulleneier und was hat er denn noch für Probleme? Erzähl
gar
mal.
Keine, gar der, keine. Ist super.
Der ist super.
Ja, ist super.
Ja, deshalb auch du S-Klasse, dich weil der super ist. Ne?
Du würdest dich wundern.
Weißt du, er lacht jetzt, mal ganz
er lacht jetzt. Er lacht jetzt.
Hat das Fahrzeug an Garage 11 Aufkleber verdient? Zu lange Pause. Okay, Frank, das war's. Könnt aus dem Wochenende gehen?
Ja.
Ja, wir wissen es nicht genau.
Ah, das ist schon ein gutes Auto. Das ist schon ein gutes Auto.
Du schweifst ab. Das ist nicht die
Antwort. Nee, es ist wirklich ein gutes Auto. Das ist der Einzige, was mir zum Beispiel, wo ich sage, okay, das könnte ein bisschen schöner sein. Es gibt halt ein paar Lackthemen, die man hübscher machen kann, bei denen ich aber irgendwie keine Lust habe, mich denen hart zu widmen, weil das ist ja so, also der Lackzustand ist ein typisches spanisches Auto, was zwar selten gefahren wurde, aber eben schon in La Coruña, einer etwas größeren Stadt. Und da siehst du halt mal so an der Tür ein bisschen was abgeschabt und so. Ja.
Fassen wir es zusammen, andere Länder, andere Sitten.
Ja, aber wirklich ein hervorragendes Auto, was einfach auch bei mir dieses Schraubergehen so sehr weckt, weil ich es in der Gesamtheit sehr gut verstehen kann. So. Und du kannst natürlich, es ist ja das Schöne, es ist ja wirklich noch der 500er Motor ohne Cut. Das heißt, du hast da auch keine Regeltechnik drin großartig. Und so ein Auto muss nur regelmäßig gefahren werden, damit du nicht irgendwelche Probleme nachher kriegst
mit Mengenteilen. Ja gut, aber so. Frank, das Thema hatten wir ja schon, das ist ja eh, wenn man zu viele Autos hat, fährt man die nicht regelmäßig.
Ja,
und
ja. Quatsch. Ja, ja deshalb, aber es nützt nichts. Ich habe das jetzt schon so oft probiert, mich irgendwie zu reduzieren und dann ist es immer, es ist wie so eine, wie heißt die Hydra, wo du den Kopf abschlägst und kommt zwei nach oder so. Irgendwie so fühlt sich das an mit Autos. Es ist einfach, es hört nicht auf. Deshalb, ich werde jetzt schön...
Guck mal, das hört nicht auf und deshalb hören hier auch nie die Themen auf. Und
deshalb müssen wir jetzt nach Hause.
Müsst ihr, der Podcast ist vielleicht ein paar Minuten länger, dann teilt euch den doch, dann habt ihr nächste Woche aber zu hören.
Genau.
Tschüss.
Also, ciao.
Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.